Können Sie sich vorstellen, was unter uns ist? Ich meine, tief unter uns?
Wenn Sie wollen, werde ich bis in die tiefsten Bereiche vorstoßen.
Rundfunk. Wir gehen den Dingen auf den Grund. Mitschnitte von Vorträgen, Interviews und andere interessante Dinge. Eine Sendung der Politik- und Inforedaktion des Bermudafunk. Bermudafunk, das freie Radio Rhein-Neckar, ist zu hören auf der 89,6 in Mannheim und der 105,4 in Heidelberg.
Es ist interessant, wenn auch bei Weitem nicht vollständig.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grundfunk. Heute ist Samstag, der 13. November 2010. Ihr hört Bermudafunk, das freie Radio für die Rhein-Neckar-Region, zu Empfang auf der 89,6 in Mannheim, auf der 105,4 in Heidelberg, auf verschiedenen Frequenzen im Kabel und natürlich auch als Livestream im Internet. Den findet ihr auf unserer Homepage www.bermudafunk.org. In der heutigen Sendung hört ihr Ausschnitte aus dem Vortrag »Eine Schule als KZ«, der am 4.11. in Mannheim im Jutz stattfand. Der Vortrag war eine der Veranstaltungen, die in der Reihe zum 10-jährigen Bestehen der KZ-Gedenkstätte Mannheim-Sandhofen stattfanden. Der Vortrag gliedert sich in drei Teile. Erstens eine kurze Einführung in das KZ-System der Nationalsozialisten. Zweitens die Geschichte des KZ-Außenlagers Mannheim-Sandhofen und drittens das Verhältnis der Bevölkerung von Sandhofen zum Konzentrationslager und die Entstehungsgeschichte der Gedenkstätte. Aus zeitlichen Gründen musste der Vortrag stark gekürzt werden. Das hat besonders den dritten Teil, die Entstehungsgeschichte der KZ-Gedenkstätte, selbst betroffen, so dass in der Sendung nur etwas über die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zu hören ist. Die in dieser Sendung verwendete Musik stammt von dem Künstler Cohen Scherer. Informationen zur Gedenkstätte findet ihr im Internet unter kz-gedenkstätte-sandhofen.de. Hier könnt ihr auch etwas über die Öffnungszeiten erfahren. Grundfunk ist eine Sendung der Politik- und Inforedaktion des Bermudafunks. Grundfunk hört ihr immer am zweiten Samstag im Monat von 17 bis 18 Uhr. Die nächste Sendung gibt es also am 11. Dezember 2010. Was in der aktuellen Sendung läuft und was es in den vergangenen Sendungen zu hören gab, sowie einzelne Sendungen zum Nachhören, findet ihr auf unserem Blog grundfunk.blogsport.de.
Verwenden wir in einem Vortrag zum Teil NS-Begriffe. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig und ein bisschen heikel, gerade weil es manchmal schwerfällt, die Anführungszeichen zu sprechen. Wir bemühen uns, das zu machen. Wenn man das manchmal nicht so richtig rüberbringen, behaltet es einfach im Hinterkopf, dass wir das also jetzt nicht so meinen, wie da unter Umständen die Begrifflichkeiten dann sein können. Ähnliches gilt für die feminisierte Form, die wir verwenden. Also wir versuchen auf das Innen zu achten, auch wenn es zum Teil vielleicht mal nicht ganz passt oder sowas oder das den Satz ein bisschen schwierig macht oder sowas. Wir versuchen das einigermaßen hinzukriegen, werden es wahrscheinlich aber auch nicht die ganze Zeit, je nachdem, im Eifer des Gefechts durchhalten können. Was ist jetzt ein KZ? Konzentrationslager, wie der Name im Prinzip sagt, werden in diesem Fall viele Menschen auf einem engen Raum konzentriert, also auf einem engen Raum zusammengefasst, könnte man von mir aus sagen. Es gab natürlich auch vor dem Nationalsozialismus schon KZs, das hört man auch öfter mal in irgendwelchen Diskussionen, die Spanier oder die Briten haben damit angefangen. Allerdings ist natürlich das nationalsozialistische KZ-System doch nochmal was sehr Spezifisches und was anderes. Und das hoffe ich jetzt auch im Folgenden im Prinzip darstellen zu können. Wie wichtig das KZ-System für die Nationalsozialisten und auch für die Ideologie und so weiter war, merkt man auch einfach daran, wie die Abkürzung gewählt ist. Also eigentlich wäre die Abkürzung ja KL, Konzentrationslager. KZ macht ja als Abkürzung eigentlich keinen Sinn, wurde aber bewusst gewählt, sagt zumindest Eugen Kogon, weil das halt einfach schärfer und schneidiger klingt und dementsprechend auch zu der Ideologie passt, die dahinter steckt. Im Prinzip kann man sagen, es ist ein zentrales Herrschaftsinstrument gewesen, Machtausübungsinstrument und Terrorinstrument der nationalsozialistischen, des nationalsozialistischen Regimes. Und das hat vor allem auch darauf berührt, dass ins KZ zu kommen eine reine Willkürmaßnahme ist. Also es wurde, kommen wir auch noch gleich im Detail ein bisschen mehr drauf, der Schutzhaftparagraf im Endeffekt eingeführt. Das heißt, zum Schutz des Volkskörpers oder auch zum Schutz vor einem selber konnte man einfach in ein KZ interniert werden. Dafür waren keine juristischen Verfahren oder sowas notwendig, sondern da hat im Prinzip ein Nazi-Funktionär oder sonst jemand die Schutzhaft angeordnet und wenn man Pech hatte, kam man dann halt einfach direkt in das KZ. Und genau das macht es eben auch zu so einem Macht- und Terrorapparat, weil es eben diese Willkür hat. Hier vielleicht noch so einen kurzen Ausblick, kommt nachher im dritten Teil auch nochmal so im Detail, oder? Wo wir noch so ein bisschen drauf eingehen, zu diesem üblichen, wir haben von nichts gewusst, ist natürlich auch immer schwierig, weil häufig im selben Atemzug, wie die Leute sagen, wir haben von nichts gewusst, sagen sie, ja, und wir wollten uns auch nicht wehren, weil wir hatten ja Angst, wir kommen ins KZ. Da steckt ja im Prinzip auch schon so dieser Widerspruch drin, wenn man von nichts gewusst hat, warum hat man dann Angst davor gehabt, dort eingeliefert zu werden. Die KZ-Entwicklung oder das KZ-System, das nationalsozialistische, kann man, wenn man möchte, in im Prinzip drei Phasen einteilen. Das überschneidet sich natürlich und hat noch viele Unterphasen, aber jetzt einfach so zur Didaktik und Veranschaulichung. Das wäre dann zuerst die Phase der wilden Lager und der Institutionalisierung, dann im weiteren Verlauf die Radikalisierung, Ausweitung und der Beginn der wirtschaftlichen Ausbeutung und zum Schluss dann eben die totale Nutzung und die fabrikmäßige Massenvernichtung. Wir fangen jetzt mit den wilden Lagern an. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten im Januar, also kurz darauf, im Prinzip nicht ganz einen Monat später, kam es zu dem Reichstagsbrand, bis heute ja auch nicht so richtig geklärt, was da war. Es wurde ein Kommunist für verhaftet und vor Gericht gestellt und verurteilt. Man weiß heute, dass das alleine eigentlich nicht gewesen sein kann. Ob sie im Prinzip das selber inszeniert haben, weiß man nicht. Auf jeden Fall kam es ihnen sehr gelegen, wie hier unten ja auch man schon sieht. Jetzt wird rücksichtslos durchgegriffen. Es kam dann zu dieser Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Die sogenannte Reichstagsbrandverordnung, und die hatte unter anderem eben diesen Schutzhaftparagrafen. Das heißt, es begann dann der Terror gegen die Opposition. Das waren in vorderster Reihe Kommunistinnen, Sozialdemokratinnen, persönliche Gegnerinnen von lokalen Nazi-Funktionären und natürlich der Lieblingsfeind in der NS-Ideologie, also Jüdinnen und Juden, die eben aufgrund dieses Schutzhaftparagrafens willkürlich interniert wurden. Das war damals noch eine, wie gesagt, wilde Geschichte, also SA, SS, örtliche Polizeien haben einfach ihre Gegner interniert, haben die in die lokalen Polizeistationen oder in irgendwelche Scheunen oder Kellerverliese da weggesperrt, dort gefoltert, gequält. Im Prinzip, wie gesagt, noch eine wilde Phase. Das erste KZ, wie man das dann später so kennt, als eigentliches Konzentrationslager, wurde im März 1933 in einer ehemaligen Munitionsfabrik in Dachau bei München eingerichtet. Und im weiteren Verlauf hat dann nach und nach die SS begonnen, im Prinzip die Organisation dieses Apparates an sich zu reißen. Also hat es übernommen, sodass es am 4. Juli 1934 dann dazu kam, dass der SS-Reichsführer Heinrich Himmler den Herrn Theodor Eicke, das war der Leiter vom KZ Dachau, zum Inspekteur der KZ, also zum organisatorischen Leiter, ernannt hat. Das ist der Herr hier oben. Die SS hat dann auch einen eigenen Verband im Prinzip gegründet, der sich darum gekümmert hat. Das ist der Herr unten als Beispiel für die Uniformierung. Das waren die Totenkopfverbände. Die Totenkopfverbände gibt es auch im Rahmen der Waffen-SS im Kriegseinsatz. Aber prinzipiell war das auch der Verband, der im Prinzip die Wachmannschaften von den KZ und so gestellt hat. Wie kann man sich das jetzt so ein bisschen vorstellen? Hier haben wir Dachau. Man sieht an dieser Luftaufnahme, wir haben im Endeffekt in so einem KZ eine urbane Gliederung. Das heißt, es gibt verschiedene Bereiche des Lagers. Es gibt einen Verwaltungsapparat. Es gibt ein bisschen mit gehobenerer Ausstattung die Unterkünfte für die Wachmannschaften von der SS. Und es gibt die verschiedenen Lagerbereiche, wo die Häftlinge untergebracht sind in Baracken. Und es gibt meistens eine gute Infrastruktur, also mit Straßen und zum Beispiel Anbindung direkt an Arbeitsstätten oder eben an Eisenbahngleise, um die Leute eben auch zu den Arbeitsstätten zu bringen. Anfangs wurde dieser Zwang zur Arbeit noch nicht so richtig zur Ausbeutung verwendet, sondern es waren vor allem schikanöse Arbeiten. Hat auch mit der NS-Ideologie im Endeffekt zu tun, gerade was jetzt Jüdinnen und Juden angeht, also die Ausformung des Antisemitismus unter den Nazis beinhaltete ja, dass man aus den Jüdinnen und Juden die komplette Gegenrasse gemacht hat. Und da gibt es auch dann diese Unterscheidung zwischen der guten, positiven, schaffenden Arbeit, wie das zum Beispiel dann die deutschen Bürger getan haben, und eben der Gegenrasse, die zu dieser Arbeit gar nicht fähig ist. Das heißt, die machen nur zersetzende Arbeit oder eben so das, was nicht Arbeit ist, im Finanzsektor und so weiter. Und daher kommt auch diese Idee, diese Menschen durch Arbeit zu vernichten. Dementsprechend ist auch der bekannte Spruch, Arbeit macht frei, der hier am Tor von Dachau ist, zu verstehen. In der zweiten Phase kommt dann eben die Radikalisierung, Ausweitung und der Beginn der wirtschaftlichen Ausbeutung. Das Gesellschaftssystem, das die Nationalsozialisten angestrebt haben, war die sogenannte Volksgemeinschaft. Kann man jetzt auch nur so kurz drauf eingehen, aber im Endeffekt stellen sie sich vor, eine Gesellschaft als ein organisches Ganzes, in dem jeder seinen festen Platz hat, den er aufgrund zum Beispiel von Genetik oder Abstammung und so weiter, das war ja auch häufig eine sehr biologistische Herangehensweise und Argumentation, also diesen festen Platz nimmt er ein oder sie und an diesem hat die Person zu bleiben. Sowas produziert natürlich einen unheimlichen Haufen von Ausschlüssen, also Leute, die eben in diesem organischen Ganzen, in dieser Volksgemeinschaft nicht funktionieren, die sogenannten Volksschädlinge. Das wären zum Beispiel Beruf, Sittlichkeitsverbrecher oder Gewohnheitsverbrecher, asoziale Elemente, Bibelforscher, das sind die heutigen Zeugen Jehovas, engagierte Christen, Sinti und Roma, Homosexuelle und natürlich die Jüdinnen und Juden, die gerade nach dem Novemberpogrom 1938, also der Reichspogromnacht, da zu Massen eingeliefert wurden. War in der wilden Phase der Konzentrationslager im Prinzip das Kennzeichen noch eine Entlastung der Gefängnisse und die Ausschaltung der Opposition. Also damals wurden auch tatsächlich noch Leute aus dem KZ nach durchschnittlich 12 Monaten wieder entlassen, wenn sie diese ganze schikanöse Behandlung und so weiter denn überlebt haben. So hatten sie im Prinzip das erfüllt, kurz nach der Ausschaltung der Opposition, und es gab dann aber von Hitler einen Grundsatzentscheid, dass die KZ trotzdem fortgeführt werden sollen, um eben diese Ausweitung von der Rasseideologie und diese Radikalisierung auch vorantreiben zu können mit diesem Terrorinstrument. Als es dann so in Richtung, oder ja, wo wir hier gerade das haben, wie hat das jetzt auch noch funktioniert? Wir haben im Prinzip unheimlich viele Leute, die in diesem KZ als Häftlinge interniert sind, und wir haben Wachmannschaften. Man könnte sich jetzt sehr gut vorstellen, dass diese große Masse an Häftlingen sich dann gegen die Wachmannschaften auflehnt. Das sollte natürlich auch verhindert werden. Das war zum einen also dieses Konzept von Segregation und Konzentration. Also man hat zwar viele Leute auf einem Ort, aber man teilt die wieder. Also es war in einzelnen Baracken, in einzelnen Lagerabschnitten und vor allem auch, dass man Hierarchien an diese Häftlingsgruppe im Endeffekt weitergibt. Das heißt, die waren auch noch strukturiert, wie man hier ja auch schon so ein bisschen sieht. Es gab dann noch intern Unterschiede, zum Beispiel zwischen politischen Häftlingen nach ihrer rassischen Zugehörigkeit sozusagen. Also slawische Untermenschen standen natürlich deutlich unter den sozusagen wertvolleren Rassen, wo man dann vielleicht irgendwelche nordischen Rassen oder sowas hatte. ganz unten natürlich zum Beispiel Jüdinnen und Juden oder auch Homosexuelle, das waren natürlich so die Lieblingsopfer. Und durch diese Hierarchien, die es auch noch intern gab, hat sich das ganze System auch noch stabilisiert. Dazu gehört auch, dass Blockälteste und Kapos unter den Häftlingen selber eingesetzt wurden, die dann eben ihre Leute bei der Stange halten müssten, für die auch verantwortlich waren, dafür dann zum Teil auch wieder gewisse Privilegien genossen haben. Als es dann so langsam auf den Krieg zugeht, kommt es dazu, dass die Arbeit der Häftlinge auch vermehrt genutzt wird zum Aufbau von zivilen oder eben kriegsrüstungsindustriellen Projekten. Und die SS beginnt dann auch, die Häftlinge zu verleihen. Spätestens mit dem Stoppen des Blitzkriegs, also dass der dann in Russland zum Stehen kommt, und mit dem Umschwung des Krieges dann bei Stalingrad, wird die Lage schwieriger für die Nationalsozialisten auch an der Heimatfront. Der Krieg läuft auf Hochtouren, die Rüstungsindustrie läuft auf Hochtouren. Gleichzeitig schickt man im Prinzip alles, was irgendwie eine Waffe halten kann, flapsig gesagt, an die Front. Das heißt, es fehlen natürlich Arbeitskräfte. Und hier wird jetzt klar, dass diese wirtschaftliche Ausnutzung der Häftlinge neben der Vernichtung durch Arbeit auch eben diese wirtschaftliche Komponente kriegt. Parallel, oder beziehungsweise in den KZ lief es schon die ganze Zeit, dass also Leute hingerichtet, umgebracht wurden für irgendwelche Vergehen oder halt einfach durch Arbeit zu Tode, zugrunde gerichtet wurden. Aber es kommt mit der Zeit dann auch zu dem planmäßigen, dem systematischen Massenmord. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die 5 mit Totenkopf dargestellten Vernichtungslager, die eingerichtet werden. Da hört man häufig, in der Wannsee-Konferenz sei das beschlossen worden. Im Prinzip war das vorher schon klar. Bei der Wannsee-Konferenz wurde vor allem die Organisierung besprochen und abgeklärt. Das heißt, wie fahren die Züge, wie machen wir die Deportation? Und hier kann man vielleicht noch so als Seitenverweis bringen, die Technik und das Know-how sozusagen, wie man Menschen in einem großen Maßstab umbringt, das kommt zum Teil aus der Euthanasie. Das heißt, es gab ja unter den Nationalsozialisten auch schon vorher, vor allem von Ärzten auch initiiert, im Rahmen der Rassenhygiene die Vernichtung von lebensunwerten Leben. Und die haben im Prinzip schon mit den Methoden gearbeitet, die dann später in den Vernichtungslagern in einem noch deutlich größeren Maßstab wieder umgesetzt wurden. Und die waren daran auch beteiligt. Zu der Zeit laufen natürlich auch viele Menschenexperimente in den KZ, die ja furchtbar grausam sind. Wir können, denke ich, an der Stelle da auch nicht mehr groß weiter drauf eingehen. Das Lagertor von Auschwitz, die Rampe und die Selektion stehen da, glaube ich, symbolhaft dafür. Aber heute ist eben das nicht unser Thema, deshalb würde ich jetzt an der Stelle das abbrechen. Und jetzt versuchen, den Bogen zu schlagen, wie kommen wir jetzt hier eben zu diesem KZ-Außenlager in Mannheim-Sandhofen. Ich habe gesagt, gegen Ende des Krieges nimmt die wirtschaftliche Ausbeutung, die Bedeutung davon deutlich zu. Es legt sich um die einzelnen KZ, die wir da vorhin gesehen haben, ein unheimlich dichtes Netz an Außenlagern und Nebenlagern, wo KZ-Häftlinge eben zur Zwangsarbeit rekrutiert werden. Und ein solches Außenlager war eben Mannheim-Sandhofen, in dem Fall von dem KZ Natzweiler-Struthof. Hier ist vielleicht noch wichtig für das Verständnis eine Unterscheidung. Das hat auch, als jetzt KZ-Häftlinge wieder oder ehemalige KZ-Häftlinge hier von Mannheim-Sandhofen da waren und auch bei Daimler-Benz, wo sie ja dann arbeiten mussten, eingeladen waren, wurde das auch von Daimler-Benz wieder falsch gemacht, diese Unterscheidung. Es gab sozusagen Fremdarbeiter oder Zivilarbeiter. Das waren anfangs noch angeworbene, später einfach rekrutierte, deportierte Leute aus besetzten Gebieten. Die hatten noch gewisse Rechte. Also es war schon auch deutlich eingeschränkt, aber noch gewisse Rechte. Dann gibt es die Kriegsgefangenen, die unterstehen noch dem Oberkommando der Wehrmacht und werden in so Kriegsgefangenenbataillonen zur Zwangsarbeit eingesetzt. Und dann gibt es eben als unterste Stufe sozusagen die Sklavenarbeiter, die KZ-Häftlinge.
Thank you. Mannheim an sich als Standort zählte damals während des Krieges an sich schon von bedeutender Rolle für die Rüstungsindustrie. Jedoch hatte es nicht die überregionale Bedeutung und es kam erst im August 1942, als der Führerbefehl kam, dass der berühmte LKW-3-Tonner Opel Blitz, der ja für den Krieg relevant war, auch in Mannheim produziert werden sollte. Zuvor wurde der nur von Opel selbst produziert und kein anderer Vertrieb durfte das machen. Und mit diesem Führerbefehl war halt der Standort und Daimler-Benz dann von Wichtigkeit. Am 8. August 1944 kam es dann auch schon zu Bombardierung durch die Alliierten und dabei wurde dieses Brandenburger Opelwerk zerstört, was in einer gewissen Weise ein Problem dargestellt hat, weil die größte Menge von den LKWs produziert haben und somit eine Lücke entstanden ist und an sich nur Daimler-Benz, also der Standort Mannheim-Sandhofen, fähig gewesen wäre, diese Lücke zu schließen. Das bedeutet aber, dass die mindestens 100 LKWs pro Tag hätten produzieren müssen, was mit ihrem Arbeitskräftekontingent, was sie damals hatten, überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und möchte aber dann zu der Rolle von Daimler-Benz an sich was sagen. Daimler-Benz war nicht erst seit Kriegsbeginn, wo es wirtschaftlich für sie auch interessant wurde, der NS-Ideologie nahe. Es war auch schon 1933 erkennbar, wie man hier an diesem Bild sieht, dass sie sich damit identifizieren konnten und sie verfügten damals auch schon gute Kontakte zur NSDAP und zu Hitler selbst. Der wichtigste Kontaktmann war damals Jakob Wehrling. Er war Filialdirektor in München und Vorstandsmitglied von Daimler-Benz. Und in dem Bild, das ist also ein Bild von Daimler-Benz selber, präsentieren sie sich als NS-Musterunternehmen, dem Wohl der Nation verpflichtet. Und sie erhofften sich natürlich damals auch, dass sie Rüstungsaufträge bekommen, um das Unternehmen aus der finanziellen Schieflage der 20er Jahre rauszubekommen. Das Werk selbst beschäftigte erst ab 1. Oktober 1944 KZ-Häftlinge, eben nachdem sie diesen Auftrag bekommen haben, diese Lücke zu schließen. Und wie das dann vonstatten ging, also im Juli, also Oktober haben sie angefangen, die Häftlinge dort zu arbeiten. Im Juli hatte Hitler und Rüstungsminister Speer die Steigerung der LKW-Produktion beschlossen und Himmler sicherte dafür dann 12.000 KZ-Häftlinge zu. Und zwei Tage nach der Zerstörung von diesem Brandenburger Opelwerk tagte dann auch schon der Ausschuss, der die Verteilung der KZ-Häftlinge bespricht. Und anwesend war da auch der Werner, der damalige Direktor, um eben die KZ-Häftlinge für Mannheim-Sandhofen zu sichern. Zur gleichen Zeit hat sich Daimler-Benz darum gekümmert, eine Unterbringung für die KZ-Häftlinge in Mannheim zu finden. Dafür hat er mit der Stadt Mannheim verhandelt und der damalige Oberbürgermeister Renninger sagte praktisch die Sandhofener Friedrichsschule, heute Gustav-Wiederkehr-Schule, als Gebäude zu, die für ungefähr 1000 KZ-Häftlinge oder wie er es ausgedrückt hat, 1000 KZ-Juden zur Verfügung gestellt werden sollte. Jedoch dieses Vorhaben, jüdische KZ-Häftlinge in dieser Schule unterzubringen, stieß erstmal nicht auf so große Begeisterung aus Sicherheitsgründen und wurde deswegen auch nicht angenommen. Stattdessen wurde aber Daimler-Benz die Möglichkeit gegeben, aus einem frisch deportierten Zug nicht-jüdische politische Häftlinge aus Polen zu bekommen. Und am 9. September war praktisch die Deportation, wo die Häftlinge in Dachau ankamen und ungefähr eine Woche später waren Funktionäre von Daimler-Benz, also das war genau genommen damals der Kalkulator Heinrich Kirchner sowie der Oberingenieur Franz Eschenlohr und ein Angestellter von Daimler-Benz, die nach Dachau gefahren sind. Man muss sich das dann praktisch so vorstellen, wie wir jetzt hier sitzen, saßen die an einem Tisch und jeder Häftling musste da einzeln vortreten. mussten ihren Namen, ihre, also Vornamen, Nachnamen und ihren Beruf sagen. Und je nach Willkür wurden die halt auch nach Muskelkraft untersucht. Am liebsten war Daimler-Benz natürlich Metallfacharbeiter, weil die zu gut zu gebrauchen sind für die Lkw-Produktion. Aber im Endeffekt haben sie einfach Leute gesucht, die noch körperlich fit waren. Ja, nachdem diese Auswahl getroffen wurde, dauerte es dann auch nicht lang. Die wurden in 4 Waggons verladen und kamen dann in dem heutigen Mannheim-Waldhof, also dieser Bahnhof, an. Und von dort aus mussten sie dann in die Friedrichsschule laufen. Jetzt ist die Frage, woher eigentlich diese Häftlinge kamen. Ich habe vorhin erwähnt, dass es nicht jüdische polnische Häftlinge sind. Die kamen aus Warschau. Und zwar kamen die, also 1939 hat sich schon eine Untergrundarmee gegründet, die der polnischen Exilregierung in London unterstellt war. Und der damalige Befehlshaber war der General Bürger Morowski. Ziel war von dieser Untergrundarmee, an sich dann Warschau noch von der Besatzung der Deutschen freizukriegen, freizukämpfen. Und deshalb rief er am 1. August 1944 zum Aufstand auf, also zum Warschauer Aufstand. Wichtig ist hier, die meisten von euch werden wahrscheinlich den jüdischen Aufstand im Warschauer Ghetto kennen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, das ist, sind zwei verschiedene Dinge. Also auch wenn es in der gleichen Stadt war und auch zur ähnlichen Zeit, aber das ist auf jeden Fall ein anderer. Ja, wie gesagt, am 1. August 1944 begann dieser Aufstand und der ging mehrere Wochen lang, war ziemlich blutig. Und sie bekamen zwar Unterstützung durch die Alliierten, jedoch waren die relativ weit weg und somit gab es einfach auch Probleme mit der Waffenlieferung und der nötigen Unterstützung, was man da so bräuchte. Und die Rote Armee, die damals ziemlich nah eigentlich schon an Warschau war, gab ihnen keine Unterstützung. Deshalb kam es dann am 2. Oktober 1944 schon zur Kapitulation dieser Untergrundarmee. Und ja, Hitler und Himmler machten das sozusagen ziemlich wütend und sie gaben diesen Befehl, Warschau dem Erdboden gleichzumachen. Das bedeutet im Klartext, dass angeordnet wurde, dass die nicht kämpfenden Männer, Frauen und Kinder erschossen werden sollten, dass natürlich die kämpfenden Männer erschossen werden sollten und alles, was da irgendwie steht an Gebäuden, komplett platt gemacht werden sollte. Dies geschah auch, das heißt, alle, die noch fliehen konnten, sind geflohen, die, die es nicht mehr gepackt haben, wurden erschossen und die, die bis September oder Ende September noch überlebt hatten, wurden dann deportiert und zwar erst in das Durchgangslager Pruskov und von dort aus kamen dann 3000 Häftlinge nach Dachau, wo sie dann von Daimler-Benz ausgewählt wurden und so kamen die dann praktisch nach Mannheim. Laut den, um ein paar Zahlen zu nennen, und das sind vorsichtige Schätzungen, also der Tobi hat es vorhin dann schon gesagt, das ist immer schwierig mit Zahlen, aber laut der Schätzung gab es 16.000 Gefallene und 6.000 Verwundete in diesem Aufstand und ungefähr 200.000 zivile Opfer bei den Kämpfen und weitere 70.000 Polen wurden nach Deutschland deportiert, in die Konzentrationslager bzw. für die Arbeit dann eingesetzt. Ja, der Aufenthalt in dieser Schule war an sich nicht ganz so schlimm, weil sie beheizt war, jedoch diese vielen abendlichen Appelle, die auf dem Schulhof der Schule stattgefunden haben, die genauso wie der lange Weg von dieser Schule zu Daimler-Benz, was bei jedem Wetter und bei jedem Niederschlag stattgefunden haben, führte natürlich bei diesen Temperaturen dazu, dass die Leute ziemlich schnell krank wurden. Es waren meistens Erkältungskrankheiten oder Lungenentzündungen. Und um sich zu wärmen, haben die Häftlinge bei Daimler-Benz dann versucht, Verpackungsmaterial zu benutzen, um sich zusätzlich zu wärmen, also so Papiersäcke oder Zeitungspapier, Karton, alles, was sie gefunden haben, was sie unter diese Häftlingskleider gezogen haben. Bei diesen abendlichen Appellen, also es gab morgens einen Appell und abends einen Appell, also einen Abendappell, und beim Abendappell gab es dann auch immer Kontrollen und Strafen. Und da wurden, wenn solche zusätzliche Bekleidung gefunden wurde, also Hilfsmittel, gab es natürlich eine Bestrafung. Wie man hier dann auch sieht, sah das einerseits oder konnte das einerseits so aussehen, dass man halt Schläge bekam, dass man sich dann so hinlegen musste, oder dass man zum Beispiel 1 bis 2 Stunden Froschhüpfen machen musste. Und diese Strafen waren größtenteils willkürlich, das heißt, sie waren auch nicht einzuschätzen. Das konnte einerseits aus Gründen sein, dass ein KZ-Häftling in die falsche Gruppe kam. Eine falsche Gruppe bedeutet, dass die wurden aufgeteilt in Funktionshäftlinge, die dann in der Schule blieben, in kranke Häftlinge oder halt diejenigen, die zu Daimler-Benz gingen. Und wenn bei den morgendlichen Appellen jemand falsch eingeteilt war, war das als schon Grund für eine Strafe. Oder es konnten einfach auch launenabhängig sein, eben halt willkürlich. Ja, diese harte Arbeit und die unzureichende Ernährung bei der Jahreszeit sowie diese mangelnde Hygiene, weil sie ja keine Möglichkeit hatten, sich großartig zu waschen, und die körperliche Erschöpfung führte, wie ich schon erwähnt habe, zu verschiedenen Krankheiten. Wie viele Häftlinge allerdings an Folgen dieser Krankheit oder Krankheiten gestorben sind, konnte bisher nicht wirklich rekonstruiert werden. Jedoch hat das Standesamt in Sandhofen 22 Tote registriert. Der meiste Grund, der angegeben wurde, warum jemand gestorben ist, waren Lungenentzündungen. Bei diesen Strafen und Appellen möchte ich auf eine spezielle Strafe hinweisen, und zwar war das die Hinrichtung, oder dass es zu dieser Hinrichtung von Marian Krainsky kam. Marian Krainsky war einer der KZ-Häftlinge, die auch bei Daimler-Benz gearbeitet haben und bei der oder im Rahmen dieser Achsenherstellung von den LKWs an der Drehbank von Achsen ausschliff. Und in der Regel lief das so, dass ein Vorarbeiter die Maschine eingestellt hat und der KZ-Häftling an dieser Maschine dann gearbeitet hat. Marian Krainsky ging wohl an diesem Tag von der Maschine einmal weg, um zur Toilette zu gehen, kam wieder zurück, hat aber nicht kontrolliert, ob alles noch stimmt, und hat normal weitergearbeitet, was zur Folge hatte, dass er eine ganze Tagesration falsche Achsen schliff. Deshalb wurde ihm vorgeworfen, dass wegen ihm 30 LKWs nicht produziert werden konnten, und somit wurde er der Sabotage beschuldigt. Erstmal ist daraufhin nichts passiert, und ungefähr 2 bis 3 Wochen später, bei so einem abendlichen Appell, kam dann Funktionäre von Daimler-Benz und SS-Offiziere in das Lager Sandhofen. Sein Name wurde bei dem Appell vorgelesen, er musste vortreten, ihm wurde das Todesurteil vorgelesen, schuldig wegen Sabotage, und das Todesurteil sollte noch am gleichen Tag stattfinden, also ausgeführt werden. Das Schlimme daran ist, dass nicht irgendwelche SS-Offiziere dieses Todesurteil durchgeführt haben, sondern dass die Mithäftlinge von Marian Krainsky das selber machen mussten. Das hieß also, sie haben ihm selber den Strick umgelegt und haben ihn praktisch erhängt. Das war einer der Fälle, die da so passiert sind. Jetzt ist es so, dass natürlich je länger oder je mehr der Krieg zum Ende hinkam, sich die Leute Gedanken gemacht haben, was mit den Lagern passiert. Die haben auch dann langsam an die Auflösung der Lager gedacht. Und in Mannheim kam es deshalb dann auch zu verschiedenen Deportationen. Einerseits war es so, dass es für Daimler-Benz relativ unrentabel geworden ist, die KZ-Häftlinge weiterhin für die Produktion der LKWs zu benutzen, weil durch die vielen Bombenangriffe viele Unterbrechungen zustande kamen und somit diese Tagesration an LKWs nicht mehr produziert werden konnte. Und auf der anderen Seite war es so, dass es so viele kranke Häftlinge gab, dass auch gar nicht mehr so viele waren, die dann wirklich bei Daimler-Benz gearbeitet haben. Und die, die noch gearbeitet haben, wurden dann meistens für Aufräumarbeiten und Trümmerbeseitigung eingesetzt. Und Daimler-Benz hat deswegen dann auch beschlossen, sich diesen unbrauchbaren KZ-Häftlingen zu entledigen. Das hieß also in erster Linie den Kranken. Deshalb kam es dann am 23.12.1944 dazu, dass 200 arbeitsfähige Häftlinge zu Untertagearbeiten in den Stollen des Konzerns in das KZ-Außenlager unter Rexingen verlegt wurden. Die Lebensbedingungen in diesem Außenlager waren allerdings noch schlimmer, was auch sich darin auswirkte, dass kurze Zeit später 30 Häftlinge schon tot waren und bis April 111 Tote praktisch in diesem Lager dann waren, von denen, die dann von Mannheim dahin gekommen sind. Einen Tag später, also an Heiligabend, wurden dann nochmal 394 schwerkrank oder verletzte ältere Häftlinge ebenso wie der Großteil des Lagerkommandos nach Buchenwald deportiert. Und Daimler-Benz hat es damit geschafft, den Krankenstand in dem Außenlager Mannheim-Sandhofen auf Null zu bringen. Übrig blieben ungefähr 500 Häftlinge.
Also es war klar, dass die Bevölkerung die Häftlinge jeden Tag sehen musste. Zum einen, wer direkt um die Schule rum wohnte oder auch überhaupt da vorbeikam. Und es waren gar nicht wenige. Denn also zum einen konnte man in den zum Appellplatz umfunktionierten Schulhof einsehen. Also es war jetzt nicht so, dass da große Mauern errichtet worden wären, sondern es waren Zäune gestanden, durch die man durchgucken konnte. Am Ende des Appellplatzes oder des Schulhofs war eine Turnhalle. Da konnte man von dieser Einfahrt reinsehen. Von den umliegenden Häusern konnte man teilweise aus den Küchenfenstern in den Appellplatz reinsehen oder von den Balkonen aus. die Leute haben da auch nicht zufällig nur reingeschaut, sondern manche haben sich da auch einen Spaß draus gemacht, sich zu irgendwelchen Bekannten einzuladen, die nebendran gewohnt haben und sich auf dem Balkon mal so das Schauspiel von so einem Zählappell oder von Strafmaßnahmen am Abend irgendwie anzugucken. Leute waren auf den Straßen gestanden und haben da reingegafft und sich das angeguckt und teilweise auch drüber belustigt, was da drin abging, wie die Häftlinge da stundenlang zum Beispiel Frosch hüpfen mussten bei Eiseskälte im Winter. Viele sind auch einfach schon durchgelaufen, weil eine Straße weiter die Milchsammelstelle war und das Ernährungsamt für die Lebensmittelmarken ausgegeben wurden. Das heißt, da war auch jeden Tag ein ziemlich reger Verkehr in dieser Straße. Und man konnte einsehen. Und zum anderen haben viele einfach die Häftlinge gesehen auf dem Weg zu Daimler-Benz und abends zurück. Also A ist wieder die Schule bzw. das Lager und B unten ist Daimler-Benz auf dem Waldhof. Die mussten also durch Sandhofen durchlaufen, am Altrhein entlang über den Lutzenberg zum Werk. Gut, morgens in aller Herrgotts Frühe haben vielleicht viele noch geschlafen, haben sie deswegen nicht gesehen, aber spätestens abends, als sie zurückgekommen sind, konnte jeder die Häftlinge in den Straßen sehen. Und selbst wenn man sie morgens nicht gesehen hat, wenn die Leute noch geschlafen haben, also wenn morgens um 4:30 1000 Häftlinge mit so Holzklocks auf dem Asphalt rumtrampeln, das hört in den Wohnungen auch jeder. Also es ist schon mal Fakt, dass in Sandhofen keiner behaupten kann, er hätte von diesen Häftlingen nichts mitbekommen. Also die waren jeden Tag zu sehen und zu hören. Das ist dieser erste Punkt. Okay, was man da noch dazu hinzufügen muss, ist natürlich die ganzen Angestellten bei Daimler-Benz, die mit den Häftlingen auch jeden Tag zu tun hatten, die sie jeden Tag gesehen hatten, mit ihnen zusammengearbeitet haben. Die hatten natürlich auch noch Berührungspunkte. Dann hier die Punkte 2 und 3. Wirtschaftliche Beziehungen und dann eben private Beziehungen zwischen dem Stadtteil und dem Lager. Zum einen zu den wirtschaftlichen Beziehungen muss man sagen, als dieses KZ im September 44 errichtet wurde, war ein Großteil der wehrfähigen Männer an der Front. Sandhofen war also im Vergleich zu vorher schon relativ ausgedünnt. Durch dieses KZ mit 1060 polnischen Häftlingen plus Funktionshäftlinge plus die Wachmannschaften ist die Bevölkerung Sandhofens zu dem Zeitpunkt um 20% gestiegen. Das bedeutet natürlich auch einen enormen Kundenzuwachs für die örtliche Gastronomie und Einzelhandel und so weiter. Es soll heißen, die SS war zum Beispiel nach Dienstschluss oder nach Wachablösung auf Freizeitgestaltung in Sandhofen angewiesen, wenn sie nicht gerade nach Mannheim reingefahren sind, was die wenigsten getan haben, waren eben abends in den Kneipen gesessen und so weiter, sind ins Kino gegangen. Da haben also einige Sandhofer auch mit verdient, weil eben wieder Kunden da waren, die vorher schon weggebrochen sind. Das Lager oder die SS hat fürs Lager in Sandhofen eingekauft, sei es in der Spenglerei, im Schreibwarenladen und so weiter und so fort. Hat da also auch Geld gelassen sozusagen. Manche Wachleute haben sich in Sandhofen eingemietet. Da sind auch einige Sandhöfer früh auf die Idee gekommen, dass es ja in diesem Schulgebäude vielleicht recht ungemütlich ist und man ja da, weil vielleicht irgendein Familienangehöriger an der Front ist und dann zimmerfrei ist, könnte man doch was an die SS vermieten und ein bisschen Geld nebenher machen. Andere haben Ställe für Pferde an die SS vermietet, die sie dort untergestellt haben. Wo es ganz starke wirtschaftliche Beziehungen gab, war zwischen dem Lager und der Bauernschaft Sandhofens. Also wie ich vorhin gesagt habe, war das gerade auch in diesem Bauernviertel, wo sich das Lager befand. Und die Bauern haben teilweise Fuhren fürs Lager übernommen, beispielsweise den Leichentransport, was eine der häufigsten Formen der wirtschaftlichen Beziehungen war, da war, dass die Bauern minderwertige Feldfrüchte geliefert haben an das KZ, die dann zu dieser Suppe verkocht wurden, wobei Suppe kann man nicht wirklich sagen, es war einfach so eine Wasserpansche mit irgendeinem schon verdorbenen Gemüse oder Gemüseresten drin. Und die Bauern haben dann wirklich diese teilweise ausgekeimten Kartoffeln aus dem Vorjahr vorbeigebracht oder während der Zuckerrübenernte wochenlang nur Zuckerrübenblätter, die einfach in diese Suppe reinkamen. Wie die Bezahlung abgelaufen ist, wissen wir heute immer noch nicht genau. Also wahrscheinlich haben sie entweder Geld dafür bekommen oder gab es da irgendwelche anderen Deals, die mit der SS oder mit einzelnen SS-Leuten vielleicht gemacht wurden. Aber auch gab es noch diesen Deal, dass das KZ Lebensmittelabfälle als Schweinefutter an die Bauern geliefert hat im Gegenzug. Also da hat vor allem der Ortsbauernführer ziemlich stark von profitiert, weil die SS im Hof, auf dem Appellplatz, eine Tonne stehen hatte, wo Lebensmittelabfälle rein sind. Also auch Essensreste vom Essen der Wachmannschaften. Also manchmal haben Häftlinge versucht, sich davon was rauszunehmen, wenn dann Kartoffelschalen oder irgendwas drin war, wo noch was Essbares dran war. Und die Häftlinge haben versucht, in diese Tonnen zu gehen und sich das rauszunehmen. Wurden sie von der SS verprügelt, weil sie nämlich da ihre Einnahmequelle kaputt gemacht haben, weil die SS nämlich die Dinge an die Bauern verscherbelt hat und die es dann als Schweinefutter verwendet haben, was noch billiger war, als irgendwo anders Schweinefutter aufzutreiben oder so. Und was auch ziemlich rege betrieben wurde, war der Verleih von Häftlingen. Tobi hat am Anfang diesen Häftlingsverleih, also angefangen, als Häftlinge ausgeliehen wurden an Betriebe, an Firmen, was aber gerade in diesen Außenlagern ziemlich häufig vorgekommen ist und hier in Sandhofen also schon in einem ganz ziemlich gut durchorganisierten Verfahren war eben die Ausleihe von Häftlingen an Privatpersonen. Das waren Sandhofer, vor allem auch Bauern und Bäuerinnen, schon von vorher gewohnt, von anderen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen, die sich irgendwie aus den jeweiligen Lagern ausgeliehen haben. Und so haben sie es auch mit KZ-Häftlingen gemacht. Also das lief auch noch so im festen Schema ab. Wenn sie für den nächsten Tag für die Ernte, zum Holzhacken oder für sonst irgendwas, teilweise auch für irgendwelche Haus- oder Gartenarbeiten, jemand gebraucht haben, sind sie ins KZ, haben das angemeldet. Und am nächsten Tag sind dann 1, 2, 3 Wachleute zusammen mit einer bestimmten Anzahl von Häftlingen irgendwie zu diesen Bauern hin und die haben da den ganzen Tag gearbeitet. Die Bauern mussten halt das Mittagessen zur Verfügung stellen und das war's. Sonst hatten sie keine Kosten dafür und hatten quasi also auch billige, nicht zu sagen kostenlose Arbeitskräfte. Und das wurde eben ziemlich rege betrieben in Sandhofen. Also viele sagen zwar, viele ehemalige Häftlinge haben auch gesagt, dass es sich manchmal auch drum gestritten haben, wer da hin darf. Also ausgewählt wurden dann immer diese Häftlinge, die entweder Funktionshäftlinge, die den ganzen Tag im Lager blieben und nicht bei Daimler-Benz arbeiteten, oder die Häftlinge, die auf Schonung waren, die also krank oder verletzt waren. Aus diesem Krankenbestand wurden dann die Häftlinge gewählt, die dann irgendwie zur Bevölkerung gegangen ist und dort gearbeitet hat. Und viele Häftlinge sagen, es waren in dem Sinn eine Erleichterung oder es war eine Abwechslung zum einen und zum anderen konnten sie sich manchmal dort einfach richtig satt essen, weil wenn sie bei den Bauern zu essen bekommen haben oder bei der Bevölkerung, haben sie oft das Essen bekommen, was sie selbst gegessen haben und mussten nicht eben diese Pansche da mittags essen, diese angebliche Suppe. War also insofern einerseits ein Vorteil, weil sie sich satt essen konnten, zum anderen muss man sagen, sie mussten dafür auch arbeiten, sie mussten hart arbeiten teilweise und man muss sagen, dass es nicht alle Sandhofer, es gab auch Sandhofer, die das bestimmt sicherlich gemacht haben, um den Häftlingen zu helfen, die das Mitleid gemacht haben, die versucht haben, die Häftlinge zu unterstützen. Aber es ist eben nicht so, dass die Bevölkerung das nur gemacht hätte, weil ihnen die Häftlinge so leid getan haben, sondern zum einen haben sie davon profitiert eben. Sie haben da billige Arbeitskräfte gehabt oder kostenlose Arbeitskräfte gehabt. Und es gab auch Fälle, wo irgendwie Leute Häftlinge ausgeliehen haben, einmal und sie danach zurückgegeben haben und sich beschwert haben, dass es so unprofitabel ist, weil die ja nichts können, die sind ja so schwach und das bringt mir hier überhaupt nichts, was ihr mir da vorbeibringt und so. Gab es also auch. Als dritten Punkt zu diesen privaten oder informellen Beziehungen zwischen der SS und der Bevölkerung, da ergaben sich zum einen welche aus eben diesen Häftlingsausleihen, wenn also die SS mit den Häftlingen irgendwie zu Leuten im Dorf ist und da halt Wache schieben mussten oder sich mittags mit an den Tisch gehockt haben. Da hat man sich kennengelernt, hat da teilweise Freundschaften geschlossen, hat Kontakte weiter gepflegt und irgendwann ist es so gewesen, dass so Peter Koppenhöfer, der fast alle Arbeiten eigentlich zum KZ Sandhofen gemacht hat, hat man gesagt, dass irgendwann eigentlich fast jeder Wachmann in Sandhofen schon so seine Familie hatte, zu der er abends hingegangen ist, zum Kartenspielen, zum Klönen, zum Trinken und so weiter und so fort. Dann durch dieses, was ich meine, dass die Häftlinge abends auch in den Kneipen, in den Kinos und so gesessen waren, wurden Kontakte geknüpft, haben sich Freundschaften aufgebaut, viele Liebschaften. Also ich meine, gerade aus dem Punkt, also es gibt auch die Aussage von einem ehemaligen SS-Mann, der mal gesagt hat, er weiß, warum die Sandhofer nach 45 davon nichts wissen wollten, weil die Männer waren an der Front und die Frauen haben alle ihr Techtelmechtel oder haben viele ihr Techtelmechtel mit irgendwelchen SS-Männern gehabt und da wollen sie ungern dran erinnert werden. Gab es also auch ziemlich häufig. Dann war es eben auch so, dass einige Wachleute aus der Region auch dort im Lager waren, aus Mannheim. Es waren auch mindestens 3 SS-Männer, die direkt aus Sandhofen waren, die dann abends auch ihre Kollegen, quasi ihre Kameraden mitgenommen haben im Ort und da anderen Leuten vorgestellt haben, dass da auch so Kreise, so Freundschaftskreise daraus entstanden sind. Der Sandhofer Pfarrer hat sich auch ganz gut mit der SS verstanden. Also er war selbst, Pfarrer Bartholomew war selbst bei der Reiter-SS, hat sich prima mit dem ersten Lagerführer verstanden, hat ihm auch irgendwann den Schlüssel für die Kirche gegeben, damit er da Orgel spielen konnte. Und das Lager hat irgendwann dann auch so eine Art, wie Peter Koppenhöfer wieder sagt, kulturelle Funktion schon eingenommen, weil dann teilweise, also vor allem zu dem Zeitpunkt, als dann die Häftlinge in der Mädchenschule untergebracht waren, wurden dann abends so Kameradschaftsabende oder abends mal so eine Weihnachtsfeier im Gebäude durchgeführt von der SS, wo dann auch Leute aus der Bevölkerung da gesessen waren und da eifrig mitgefeiert haben. Insofern kann man sagen, dass diese SS quasi auch so eine Doppelrolle hatte, zum einen irgendwie als so KZ-Betreiber und zum anderen so als fester Bestandteil dieser Dorfgemeinschaft, so als Nachbarn und Freunde von nebenan und da quasi so, ja, so eine Doppelrolle eingenommen haben im Ort. Also die Frage, wie ging es nach 45 oder nach Auflösung des Lagers im März 45 weiter? Eigentlich gar nicht. Es gab keine öffentliche Beschäftigung mit dem KZ, keine juristische, publizistische oder wissenschaftliche. Die wissenschaftliche Beschäftigung hat, ja, komme ich noch dazu, eigentlich 76 gab es einen Versuch und dann ging es eigentlich erst in den 80ern wirklich los. Die Öffentlichkeit hat sich ausgeschwiegen, in Sandhofen hat nie jemand sich öffentlich irgendwie zu diesem KZ geäußert oder hat irgendwas dazu gesagt. In der Presse, die Presse hat es einmal kurz erwähnt, als 1949 die Friedrichsschule als Gustav-Wiedeke-Schule wieder eröffnet wurde, war im Sandhofer Lokalanzeiger in dem Artikel über die Schuleinweihung im letzten Absatz, so beiläufig im Nebensatz gestanden, nach Einstellung des Schulbetriebs war die Schule Kriegsgefangenenlager und KZ, Punkt. Und das war bis 1979 das einzige Mal, dass dieses KZ überhaupt in irgendeiner Zeitung erwähnt wurde. Zur juristischen Beschäftigung ist noch zu sagen, es gab unmittelbar nach Kriegsende Versuche, vor allem der amerikanischen Militäradministration, Verfahren einzuleiten, die sich allerdings nur gegen Daimler-Benz richteten. Also es gab da ein Verfahren gegen diesen Kalkulator, der, wie Nadir vorhin erwähnt hat, in Dachau die Häftlinge persönlich ausgewählt hat. Gegen den wurde aber ermittelt, weil er Häftlinge im Werk misshandelt hat und nicht wegen seiner Funktion der Selektion dieser Häftlinge. Das ist zwar in diesem Verfahren auch zur Sprache gekommen, wurde aber nicht weiter darauf eingegangen, wurde einfach ignoriert. Genauso wie dann, ich glaube, 48 ermittelt wurde wegen der Erhängung Marian Kreinskis. Das ist insofern auch eigentlich unglaublich. Es wurde wegen der Erhängung Marian Kreinskis ermittelt und es war die ganze Zeit die Rede davon, dass also die Zeugen und Zeuginnen haben auch gesagt, dass es irgendein Häftling des KZs war. Aber es ging dann um Mord an einem Zwangsarbeiter in diesem Verfahren. Und es wurden auch 3 Personen aus dem Daimler-Benz-Werk verurteilt, 2 wurden nach Polen ausgeliefert und dort zu mehreren Haftstrafen verurteilt. Es ging aber diesem Prozess nie um das KZ selbst, sondern nur um diese Hinrichtung, also nur in Anführungszeichen, als Mord an einem Zwangsarbeiter, aber ohne Zusammenhang mit dem KZ. Und dabei blieb es dann auch erstmal mehrere Jahrzehnte, bis dann 1968, soll es heißen, nicht 86, die zentrale Stelle in Ludwigsburg, die also zur Ahndung der Verbrechen in KZs und des Sicherheitsdienstes und so weiter ermittelte, Untersuchungen zum KZ Natzweiler begonnen hat, da auch irgendwann auf das Außenlager Sandhofen gestoßen ist. Und jetzt einfach mal eine Anfrage an den Mannheimer Oberbürgermeister Reschke gestellt hat und hat geschrieben, ja, wir haben da irgendwas gehört, ihr hättet mal ein KZ gegeben, können Sie uns dazu Näheres sagen? Reschke, wer es nicht weiß, selbst ehemaliger SS-Führer und Mitglied des Sicherheitsdienstes, hat diesen Brief der zentralen Stelle an die Polizeidirektion, ans Stadtarchiv und ans Gemeindesekretariat Sandhofen weitergeleitet und gemeint, hier könnt ihr uns dazu was sagen. Polizeidirektion hat nach 3 Tagen zurück gesagt, nö, da war nichts. Stadtarchiv hat gesagt, sorry, wir konnten nichts finden. Und das Gemeindesekretariat Sandhofen konnte einen 7-seitigen Bericht vorlegen und sagen, ja, hier war ein KZ. Da war drin gestanden, von wann bis wann das Lager existierte, wo die Häftlinge untergebracht waren, Also sowohl in der Friedrichsschule als auch die Mädchenschule war erwähnt. Der Auszug aus dem Sterberegister war beigelegt. Es waren ein paar Zeitzeugenaussagen drin. Also irgendjemand in diesem Gemeindesekretariat muss Sandhöfer oder Sandhöferin befragt haben. Das war irgendwie drin erwähnt. Es wurde die Hinrichtung Marian Kreinskis erwähnt. Also es waren auf jeden Fall Informationen da über dieses KZ. Was Oberbürgermeister Reschke damit gemacht hat, er hat diesen Schrieb genommen, hat einen Satz einfach rausgestrichen, in dem ein Sandhofer als Nazi bezeichnet wurde, und hat das Ding einfach komplett, wie es war, nach Ludwigsburg geschickt und hat gesagt, so, hier, viel Spaß damit, Deckel drauf, das war's. Also er hat es nicht für nötig befunden, damit irgendwie die Öffentlichkeit zu gehen oder auch nicht Gemeinderat oder irgendwas zu informieren. Also weder Gemeinderat noch die Presse oder sonst irgendwas. Er hat es einfach in der Schublade verschwinden lassen und hat es nicht öffentlich thematisiert. Also er hat es einfach gedeckelt. Die zentrale Stelle hat dann weitere Untersuchungen aufgenommen, hat dann über die Staatsanwaltschaft Baden-Württemberg Sandhofer und Sandhoferinnen befragt, 14 Stück, von denen dann irgendwie fast alle kaum noch was wussten oder nur so am Rande was mitbekommen haben wollen, dass da mal irgendwas war. Weil es waren alle Sandhofer und Sandhoferinnen, die in dem Alter waren, dass sie das damals miterlebt hatten. Die wollten aber dann alle irgendwie nicht wirklich was wissen. Und so wurden dann die Untersuchungen Anfang bis Mitte 69 irgendwann einfach eingestellt. Also es ging dann einfach nicht mehr weiter. Zu Reschke ist dann nochmal zu sagen, interessanterweise, wie später bekannt wurde, 1972 und 1973, hat die VVN Baden-Württemberg eine Anfrage an alle Städte, also Stadtverwaltungen und Landkreise und so in Baden-Württemberg gestellt und hat gemeint, sie wollen eine Aufstellung machen, irgendwie mit allen ehemaligen Konzentrationslagern, Arbeitslagern, Gestapo-Unterkünften und so weiter in Baden-Württemberg. Und ob Reschke ihnen auch sagen kann, ob in Mannheim irgendwas davon war. Und es ging, wie gesagt, an alle Landkreise und Städte, und der Mannheimer OB war der einzige Oberbürgermeister in Baden-Württemberg, der keine Antwort darauf gegeben hat.
Das war auch schon wieder eine Stunde Grundfunk. Heute habt ihr gehört Ausschnitte aus dem Vortrag Eine Schule als KZ, der am 4. November im Jutz in Mannheim vorgetragen wurde. Informationen zur KZ-Gedenkstätte findet ihr auch im Internet unter kz-gedenkstätte-sandhofen.de. Den nächsten Grundfunk gibt es dann im Dezember zu hören, und zwar am 11. Dezember. Informationen über die Sendung Grundfunk findet ihr auf unserem Blog grundfunk.blogsport.de. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ihr hört Radio Bermudafunk, das freie Radio für die Rhein-Neckar-Region, zu empfangen auf der 89,6 für Mannheim, auf der 105,4 für Heidelberg